Willkommen zu einer Reise in die Medienwelt vor 2000 Jahren. Willkommen bei Mega Verpeilt.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Mega Verpeilt, die 39. nach neuer Rechnung. Ich bin der Arne und begrüße wieder zwei meiner drei Mitstreiter hier im Podcast. Ich habe den René.
Hallo.
Und den Markus.
Ja, ich bin der Markus. Einen schönen guten Tag.
Guten Tag, ja. Ja, hat ein bisschen gedauert, die letzte Folge. Auf den Matthias müssen wir heute leider verzichten. Da ist was dazwischen gekommen, aber wir grüßen ihn ganz herzlich.
Genau, wenn er uns hört.
Ja, davon gehe ich doch aus. Das muss er. Wir müssen ein Codewort einbauen und dann muss er uns das schreiben.
Irgendwann in der Sendung.
Ganz am Ende. Muss er uns in der Sendung schreiben?
Nee.
Ja, ich hab gerade im Ablauf oder in unserer Planung gesehen, die letzte Folge ist schon fast zwei Monate her. Ja, Dinge sind passiert. Naja.
Das Leben
ist auch passiert. Egal, wenn man es 2025 alles am Stück hört. Ist es eh egal.
Ja. Wieso soll die Folge erst 25 denn kommen? Oder wie?
Weil denn nein, aber wenn neue Fans sich in uns erst im Jahr 2025 entdecken, dann hören die ja alles auf einmal weg und dann ist es völlig wurscht, ob das jetzt...
Ich muss mal da nach dem Spotify Wrapped bei Mega Verpeilt gucken. Siehst du, das müsste ich nochmal machen. Wahrscheinlich ist da gar nichts passiert.
Weil unsere Hörer Podcatcher nutzen, so wie es sein
soll. Ja, richtig, das ist korrekt. So, wie geht's euch? Weihnachten steht vor der Tür, ne?
Ja, wir haben am Freitag, also übermorgen... Wir nehmen am Mittwoch auf, ist Mittwoch, ne? Ja, ist Mittwoch. Haben wir Adventsfeier und das ist die erste, die ich bei meinem neuen Arbeitgeber jetzt erlebe. Heute wurde schon draußen geschmückt. Also wir haben so eine Dachterrasse, wo die Büros quasi außenrum sind. Und da wurden so beleuchtete Zuckerstangen in die Beete gesteckt und sowas. Ich bin echt gespannt. Verschiedene Abteilungen gestalten dann diesen Adventsmarkt. Und wir haben uns dazu entschieden, so einen Break-in-Room quasi zu machen, beziehungsweise so eine kleine Schnitzeljagd durch Büros. Und ich bin in der IT und irgendwie muss ich mir eine Sicherheitskarte klauen lassen. Ich bin selbst gespannt. Also wir machen morgen jetzt mal einen Trockenlauf, ne, weil René, du kennst das noch so als Software-Tester oder als Software-Entwickler sollte man auch testen. Und dann habe ich gesagt, okay, lasst uns wenigstens einmal vorher das Ganze testen, bevor wir die Meute drauf loslassen. Gut. Ich bin gespannt, deshalb, also das ist mein erstes Stück Weihnachten jetzt tatsächlich.
Meinst du denn, fallen da Horden von deinen Kollegen über dich her und klauen diese Karte oder was?
Nee, aber man musste sich voranmelden und es gibt halt, wir haben gesagt, ihr sollt Gruppen zu maximal 4 Leuten sein oder sowas und wir haben, keine Ahnung, 10 Slots oder sowas und es gibt schon ein paar Anmeldungen, ja, insofern, die werden versuchen, über mich herzufallen, ja. Männlein wie Weiblein.
Ja, man und alles dazwischen. Divers. Man muss ja auch divers sein.
Ja, genau.
wir hatten schon unsere Weihnachtsfeier. Ja, gab Essen. Ja, weiß ich nicht, war spektakuläres. René, hast du auch schon Weihnachtsfeier hinter dir?
Ja, unsere war gestern.
Sind die Schüler über dich hergefallen?
Nein, aber es gab die Aktion Ugly Christmas Sweater.
Ah, ja.
Und manche Kollegen haben das halt erst zur Weihnachtsfeier angezogen.
Ich
habe gedacht, einen schönen Menschen entstellt ja nichts. Deswegen habe ich meinen sofort angezogen den ganzen Tag. Vorher noch kurz überlegt, einige mussten gestern eine Mathearbeit schreiben. Ich dachte, kann ich das denen antun? Lenkt das zu sehr ab?
Hat der geblinkt oder was?
Nein, der war einfach nur grottenhässlich. Du kannst dir vorstellen, es war ein Weihnachtspulli, also diese schön gestrickten Pullis, mit einem Super Sanfte, also einem Super Mario-Style, da so Blöcke anhüpfte. Ich war auch in der engeren Auswahl für den Sieg. Ich habe aber leider gegen einen Weihnachtsmann, der ja die Muskeln spielen ließ, verloren.
Wenn ich an meine Schulzeit denke, denke ich mir, naja, manche Lehrer haben das ganze Jahr gemacht mit dem Ugly Christmas
Sweater. Genau, das war auch mein erster Gedanke.
Uiuiui. Aber
sehr oft Polunder.
Polunder.
Ja, Polunder war auch, der Herr Backes
hat gerne. Ich hatte einen Lehrer, der hat mich mehr während meiner gesamten Gymnasialzeit begleitet. Der war erst Klassenlehrer, dann Mathelehrer, dann Physiklehrer. Der lief immer mit Clocks rum.
Auch schön.
Ja. Aber barfuß.
Ne? Also so einen hatten wir auch. Der hatte Sandalen und barfuß im Winter.
Immer. Im Winter auch. Clocks.
Schön. Der hat sich auch dann stellenweise einfach mal aufs Pult gelegt, weil er so Rückenschmerzen hat. Dachte, ihr habt so Schmerzen.
Damals hast du noch gelacht, jetzt bist du dabei.
Ja, aber ich lege mich trotzdem aufs Pult hier legen. Nein.
Und dann rutscht der Pullover, der Ugly Christmas Sweater rutscht dann so ein bisschen hoch.
Genau. herrlich. Aber Ugly Christmas Sweater sind tatsächlich auch gerne gesehen am Freitag bei uns.
Ich habe ja tatsächlich mal ein Geschenk gekriegt, also so ganz unironisch.
Unironisch?
Da ich hatte ja mal eine amerikanische Freundin und ihr Vater, also quasi der Anführungszeichen Schwiegervater, die schenkten, da waren wir denn zu Weihnachten in den USA, schenkte mir zu Weihnachten einen Strickpulli mit einem röhrenden Hirsch drauf.
Oh, schön. Schön.
Der würde heute wahrscheinlich auch als Ugly Christmas Sweater durchgehen.
Sehr gut. Mein Ugly Christmas Sweater zeigt den Lichtschwertkampf zwischen Darth Vader und Luke Skywalker. Und es steht noch irgendwie Star Wars drauf und so Muster und so, Schneeflocken und so.
Ich habe gar keinen. Ich guck gerade, ob ich...
Du hast doch einen mit einem röhrenden Hirsch.
Ja, der existiert nicht mehr. Das ist ja schon 20 Jahre her. Ich google gerade Ugly Christmas Sweater 6XL.
Gut, hätte Weber mal nachschauen.
Das ist eine amerikanische Tradition. Insofern.
Meinst du, habe ich da Chancen? Ne? Meinst du, da habe ich Chancen?
Natürlich.
Ah, 4XL. Große Nur, wenn
du kannst ja bestimmt doch welche anfertigen
lassen. Die Pullis dürfen noch gerne enger sitzen. Das,
ja, das soll ja ugly sein. Ne? Soll ja ugly sein.
Zalando hat nur Bier für dieses Tier. Oh Gott. Moment, diesen Pullover muss ich kurz beschreiben. Das ist ein schwarz-rot-goldener Pullover.
Oh ja.
Da ist ein Schäferhund drauf, der hält ein Bier und es sind so Streifen aus Brezeln und Bier und darunter sind noch so Nussknacker.
Herrlich.
Aber 60 Euro ist mir der Gag denn doch nicht wert.
Du kannst dir bestimmt auch selbst welche gestalten, oder? Also ich habe nämlich jetzt gerade, war aber leider zu spät dran, für eine ehemalige Arbeitskollegin. Wir treffen uns in 14 Tagen oder sowas vor Weihnachten noch und gibt immer ein kleines Geschenk. Und sie ist Cincinnati Bengals-Fan. Mhm. Und da dachte ich mir, so ein Schal wäre doch ganz lustig. Und dann habe ich einfach mal hier gegoogelt und dann war für einen recht vernünftigen Preis, konntest du dir quasi so einen Strickschal auch herstellen lassen. Und so als Basismotiv gab es dann halt tatsächlich einen orangenen mit Tigermuster, halt für die Cincinnati Bengals natürlich wie gemacht. Mhm. Und du kannst dann so einen Druck drauf machen und da hatte ich alles schon soweit fertig, so mit Bengals-Fans Kutzhof, also da wohnt sie und aber käme erst im Februar oder sowas. Das war natürlich zu spät. Ne? Deshalb, also ich weiß nicht, ob du den deinen ganz persönlichen Christmas-Sweater vor Weihnachten noch bekämst.
Nee.
Ich meine da.
Ja, ich gucke gerade, Denver Broncos haben auch welche im Angebot. Aber egal. Irgendwie so eine komische Tradition, die sich jetzt hier sehr verselbstständigt hat, irgendwie in Deutschland.
Ja, nach Halloween, das nächste, was kommt, ja.
Ja. René, du bist nur ein Opfer. Du bist nur ein Konsumopfer.
Wie immer.
Wie immer. Gut.
Deswegen bin ich ja froh, dass ich dich kenne, dann bin ich wenigstens nicht das schlimmste Konsumopfer.
Ja, das bin ich. Nein, das hat alles immer einen Grund.
Hand und Fuß.
Hand und Fuß. Sagt er und guckt auf seine PlayStation 5 Pro. mit der ich sehr zufrieden bin. Aber das ist eine andere Geschichte. Die hat jetzt hier nichts zu suchen. Aber was hat denn hier was zu suchen? Also, wer uns noch nicht kennt, der hat hoffentlich noch nicht abgeschaltet. Konzept der Sendung ist, wir bringen irgendwas, was im Jahr 2000 gewesen ist, an Film, Fernsehen, Serie, Show, was haben wir noch, Bücher, Hörspiele, irgendwas aus der lustigen Medienwelt und quatschen kurz darüber. Und ich weiß gar nicht, siehst du, jetzt habe ich schon wieder zugemacht, die Planung, ich mach mal auf. René bringt heute zum Beispiel ein Videospiel mit, steht es hier bei uns. Ist auch gut, dass da ein Videospiel steht, finde ich auch sehr charmant. Markus hat irgendwas Schriftliches dabei.
So sieht's aus.
Und Arne hat was aus dem Fernsehen mitgebracht. Eigentlich habe ich gedacht, da Matthias ja heute die Serie gehabt hätte, habe ich gedacht, ich hätte es übernehmen können, weil ich habe gedacht, klaust du einfach Markus den Heinz Becker?
Habe ich tatsächlich im Vorfeld auch schon überlegt. Ne?
Das wäre sehr lustig gewesen.
Aber dann habe ich gesagt, nee, ich habe Buch, okay, dann mache ich nicht Serie. Aber also Familie Heinz Becker muss schon noch mal kommen. Vor allem, weil meine Tochter ja schon seit Wochen die Weihnachtsfolge schaut. Ne?
Seit Wochen? Stimmt, seit du hast irgendwie erzählt, dass man die, dass ihr irgendwie die ganze Set, dass die ganze Staffel gekauft habt? Oder wie war das?
Ja, genau.
Die ganze Staffel war billiger als die einzelne Folge, oder wie war das?
So ist es, genau. Und ich weiß, dass wir darüber auch wahrscheinlich letztes Jahr zu Weihnachten schon mal drüber gesprochen haben. Ja, aber wie gesagt, meine Tochter findet es sehr lustig. Also ich finde es natürlich auch immer noch sehr lustig. Und es ist nach wie vor, wird es halt viel zitiert in der Weihnachtszeit, natürlich deutlich mehr als sonst das Jahr über.
Also ich gucke gerade bei einem großen Online-Händler, da die Folge Alle Jahre wieder von Familie Heinz Becker kostet auf DVD 34,95. Wenn du die ganze komplette Serie kaufst, digital restauriert, 7 DVDs, bezahlst du 49,90.
Okay.
Kannst du ja mal überlegen, welches der bessere Deal ist.
Ja. Da es mehr als eine gute Folge gibt.
Ja, aber
gib ich mal noch einen Denkanstoß mit.
Nach
ne?
hinten raus, also nachdem Alice Hoffmann ja weg war.
Ja, das stimmt schon.
Und der Stefan ausgetauscht wurde.
Ja, das stimmt schon.
Familie Heinz Becker 2 nach Hawaii? Keine Ahnung. Ist das ein Programm oder ist das ein...
Ich glaube, das war ein Programm.
Nee, steht aber DVD? Ja, keiner.
Ja, aber der Dudenhöfer hat ja auch von Programmen dann irgendwann die Sachen verkauft.
Ich habe am Montag, nochmal kurze Abschweifen, gab es eine Doku über Harpe Kerkeling, der jetzt ja auch 60 geworden ist. Und da gab es nochmal so eine schöne Doku über sein Leben, was ja irgendwie auch total crazy und verrückt und tragisch und merkwürdig ist. Und sollte man sich auf jeden Fall mal angucken. Die war echt gar nicht so schlecht. Und ich glaube, auf Harpe Kerkeling kommen wir sicherlich auch irgendwann noch.
Und sagen wir mal so, ich habe die DVD-Box von Total Normal.
Das gibt's, glaube ich, gerade in der Mediathek auch. Die haben da, glaube ich, jetzt auch alles reingekippt.
Dann anschauen, auf jeden Fall. Vor allem die alten Folgen mit Achim Hagemann noch.
Ja, da hatten sie dann nämlich auch Achim Hagemann. Das ist ja wirklich ein Schulfreund, ganz Grundschulfreund von ihm sogar.
Und wer von uns dreien hat mit Achim Hagemann schon telefoniert?
Lass mich mal überlegen. Wie könnte das wohl sein?
Ja.
Arne.
Weil? Ja, ich nicht, nein.
Ganz kurzer Exkurs. Ich war ja mal beim größten deutschen Risikolebensversicherer angestellt. Und da hat man einen Musiker angerufen, der sich da versichern lassen wollte. Und als er mir dann seinen Namen sagte, dachte ich, ach, guck mal da, der Achim Hagemann. Ja. Ich weiß nicht, ob es was draus geworden ist und ob er dort Kunde ist oder noch oder wie auch immer. Aber ja, ich hatte ihn da zufälligerweise am Telefon.
Hast du natürlich gesagt, Hurza.
Ich weiß gar nicht, ob das schon zu Hurz-Zeiten war oder noch vorher.
Ja, auf jeden Fall hatten sie denn da auch, da kann ich ja nochmal kurz erzählen, die Geschichte dieser Beatrix-Geschichte.
Ja.
Die hatten sie da so ein bisschen aufgeklärt und wie das eigentlich geplant war. Also das war gar nicht als Sketch geplant, sondern so als Cold-Opener für total normal. Die haben halt gesagt, okay, wir fahren jetzt hier bis zum Tor und weiter geht's ja sowieso nicht. Ne? Dann ist das, der Gang dann halt auch durch. Und dann ging halt das Tor auf. Und dann hatten sie auch die Redakteurin in dieser Doku noch dabei. Die hat dann gesagt, sie hat die ganze Zeit in diesem Auto gelegen zu Harpes Füßen. Und dann haben sie halt so gesagt, so hat Harpe gesagt, so, ey, wir fahren ja gerade weiter, was soll ich denn jetzt machen? So eine Scheiße. Was? Das war halt gar nicht geplant so. Und dann meinte er, ja, geht da halt mal raus und sagt, ja, ich will mal lecker Mittag essen, um halt so diese ganze Situation auch zu entspannen, weil das ist ja, also heutzutage weiß ich nicht, was da passieren würde. Das sorgte ja im Nachhinein auch noch für irgendwie Theater. Es ist einfach absurd gewesen, dass das so gar nicht geplant war. Und wie gesagt, total normal ist jetzt, also kann man in der Mediathek gucken. Ist alles, alles da.
Sehr cool. Ja, also gerade mit diesem Beatrix-Ding habe ich auch mal irgendwie was dazu gesehen und vom Prinzip her genau die gleiche Story. Er wusste gar nicht, was er jetzt tun soll, weil er halt genau der Annahme war, vorm Tor ist Schluss und Ende. Mhm. Und dann hat er, ich rede nur noch von Essen und dann passiert mir schon nichts. Und ja. Aber auch bei Total Normal gab es mal einen Weihnachtssong. Das war so ein Rap. Fand ich ganz gut.
Ja. Was halt sehr konsequent ist, er hat halt gesagt, so mit 50 zieht er sich so aus dem Fernsehen zurück. Oder will er keine Fernsehshows mehr machen? Und das macht er ja konsequent ja nicht mehr. Das ist ja schon krass so, ne? Mhm. Vielleicht sind das halt Leute, die halt den Absprung schaffen und kommen nicht mal wieder. Also er macht ja noch Dinge und so, aber halt.
Ja.
Man hat nicht mehr das Große.
Genau.
Die große Bühne, die braucht er nicht mehr.
Ja.
Manch andere haben das ja nicht geschafft, diesen Abspruch.
Stefan Raab. Ich hab mich diese Woche...
dachte eher an Gottschalk.
Ach so, ja, der auch. Aber
auch.
Ich war diese Woche, hatte ich mich über Fitnessstudios informiert und da gibt es eins in Göttingen, da macht ein Stefan Raab macht dort Kurse.
Das ist sehr lustig. Im Boxen?
Vielleicht gehe ich da mal hin. Dann gehe ich da mal Boxen, sehr gut. ja. Gut. Dann wollen wir gleich im Fernsehen bleiben? Soll ich einfach mich mal vordrängeln?
Ja, start einfach.
Du bist der Host heute.
Ich bin der Host. Wenn wir gerade beim Fernsehen waren, dann spiele ich euch gleich mal was vor und dann sagt ihr mir, ob ihr da eine Assoziation zu einer Sendung habt.
Ja, klar.
Na?
Ja,
Knopf. Das war Angie Sweet, ja.
Oh, Markus.
Ja, so viel Jazz habe ich noch drauf.
Ernsthaft? Ist das ein bekanntes Jazzlied?
Ja, klar. Ain't she sweet when she's walking down the street.
Okay, ich kannte das Lied nicht, aber das ist Ain't she sweet. Weißt du auch von dem, wer das Original? Naja, das ist, glaube ich, nicht so ganz.
Nee, so viel Jazz weiß ich dann auch nicht. Ich habe zwar erst La La Land gesehen, aber da war das nicht dabei.
Original von Lou Gold and His Melody Men von 1927.
Ja,
das erklärt's.
Das war die Sendung, die Knopf-Hoff-Show.
Ja. Beste Übersetzung aller
Zeiten. Nee, es ist gar keine Übersetzung. Es ist auch ein
ist schon klar.
Es ist auch ein originäres Format. Also es ist nicht irgendwie ein eingekauftes Format, sondern es ist halt, ich weiß nicht, ob es selbst entwickelt war. Es ging halt um dieses Know-how und haben sie halt einfach, wir machen Knopf-Hoff-Show. Habt ihr eine Ahnung? Also ihr scheint das ja zu kennen. Ich glaube, jeder irgendwie, der hier zuhört, kennt das wahrscheinlich. Was schätzt ihr denn, wie viele Folgen es davon gab?
Schwierig. Da verhaue ich mich ja immer. Ich dachte zum Beispiel auch, dass es von Total Normal sehr viel mehr Folgen gab, als auf diesen DVDs waren.
Nee, es sind irgendwie nur 10, hatte ich doch gerade hier offen. Total Normal. Total Normal sind, glaube ich, 7 Folgen oder sowas.
Ich weiß noch, wer die moderiert hat und wer...
Komme ich gleich zu.
Wer der Physiker war und... Nee, weit weniger, würde ich sagen. 30 vielleicht.
Nee, René war schon relativ gut. Also fast richtig. Es waren 79.
Oh. Leider überboten.
Verdammt. Nein, das gibt's. Das wollte ich auch erst machen, aber egal. es gibt noch Zeug, über das man reden kann. Aber genau, 79 Folgen. Wann glaubt ihr denn, war die erste Folge?
82?
86.
René, ding, ding, ding. 86 war die erste. Am 16. Februar 86. Und der Sendeplatz, wisst ihr den noch?
ZDF 19.30 Uhr sonntags, oder?
Ja, genau.
Ja, hätte ich auch gesagt, ja.
Wann war denn die letzte Folge? Die letzte, ich sag mal, reguläre. Es gab noch Spin-offs, aber...
Ja, halt 79 Folgen nach 1986. Ne? Wie viel machen sie pro Jahr? Vielleicht 12, wenn überhaupt.
Ja, dann rechne mal.
Dann hätten sie eine im Monat gehabt. Und dann bin ich bei ja ungefähr 6. 6, 7 Jahre. Ja, Mitte der 90er, 94 oder sowas.
Na, René, rate du nochmal, bitte. Wir brauchen ein besseres Ergebnis.
Ich hätte einfach 96 gesagt, keine Ahnung.
2004.
Boah. Okay.
Genau, also 86. Die erste Folge gibt es auch bei YouTube. Ich hab jetzt irgendwie nochmal 3 Sendungen Knopf-Hoff-Show geguckt. Die Sendung, ja, reden wir gleich nochmal drüber. Jetzt klopfen nämlich noch die Moderatoren ab.
Ja.
Wie viele Moderatoren gab es denn? Was schätzt ihr denn da?
Ich weiß nur noch 2, aber ich weiß, dass es mehr gab.
Also wir reden, wie gesagt, es gab gerade noch einen Spin-off, die lassen wir nochmal weg, aber...
Ich könnte jetzt auch nur 2 einen könnte ich benennen, den männlichen Part. Die Frau kann ich nicht benennen, aber ich glaube, die hat zumindest irgendwann mal gewechselt, aber...
Ja.
Mehr wüsste ich jetzt auch nicht. Also ich hätte jetzt, weiß nicht, ob der männliche Part die ganze Zeit gleich geblieben ist, das weiß ich nicht, hätte ich jetzt mal getippt. Aber da es so lange lief, glaube ich, hat er wahrscheinlich auch irgendwann ausgetauscht.
Ja, ich hätte mal so auf 6 Leute getippt wahrscheinlich.
René?
Ich bleib mal bei weniger, ich bleib mal bei 4.
Ja, ihr trefft euch in der Mitte und habt es getroffen, es sind 5.
Ja.
Also, es gab Joachim Bublatt,
genau.
der das auch komplett durchmoderiert hat. Der wurde ausgetauscht. Okay. Der hat es bis zum Ende gemacht. Joachim Bublatt ist auch Physiker in theoretischer Physik. Quasi der, wie heißt der jetzt? Der Lesch seiner Zeit? Oder ein Ranga-Yogischer dazwischen? Oder wie war's?
Ja. So ungefähr.
Hier Steffens. Wie heißt der?
Horst Steffens, Trainer von Elversberg, ja, genau.
Der ist jetzt zu RTL gewechselt, aber egal. Genau, dann gab es die ihr meint, Ramona Leis
war die erste, genau. Ne? So rothaarig, so ein bisschen, glaube ich.
Ja, genau.
Oder, ja, ne? Und dann kam hinterher so eine Blonde, die habe ich genau vor mir, aber ich weiß nicht, wie sie heißt.
Babette Einstmann?
Ja, genau, richtig.
Ja.
War das nicht auch die irgendwie in diesem Clip im Internet da irgendwie bei so einer Talkshow vor laufender Kamera hingeklappt ist, wegen Kreislauf. Naja, ist auch egal.
Keine Ahnung.
Dann gab es noch eine Sportmoderatorin.
Sportmoderatorin?
Die war denn eher bei ARD verortet, ist jetzt aber bei RTL. Markus wird sie bestimmt kennen. René, glaube ich nicht.
Ich gucke aber kein RTL.
Wenn ich sage, schwere Krankheit.
Ach, Monika Lierhaus.
Genau, die hat das auch 2002 bis 2003 moderiert. Achso, Babette Einstmann war 93 bis 99, also könnte man auch sagen, auch schon relativ lang.
Die ist 62 schon, die Einstmann. Die Babette von Kienlin.
Genau.
Wie sie jetzt heißt.
Genau, die heißt jetzt irgendwie auch anders.
Kienlin.
Monika Lierhaus, 2002 bis 2003, die hatte ja, ich weiß gar nicht, die hatte ja dann irgendwie so Hirnblutungsgeschichte, oder?
Ja, irgendwie so Schlaganfall und drumherum.
Genau, die war ja bei der ARD dann sportschaumäßig groß im Geschäft, sage ich mal, und moderiert jetzt bei RTL aktuell ab und zu den Sport, aber halt.
Ah, okay.
Mit einschränkt. Also du merkst, dass sie halt auch noch eingeschränkt ist.
Ja, ich hatte die dann irgendwann nochmal ihr Fernseh-Comeback gesehen und wo du halt richtig gemerkt hast, na, dass er am Sprechen arbeiten muss und so, ja.
Ja, und dann gab es noch die gute Frau Fischer, Kim Fischer.
Die sagt mir auch was, aber hätte ich dort auch nicht verortet.
Ja, war auch nur 2004 und dann gab es nochmal irgendwie zwei Spezialsendungen irgendwie 2005 und dann war das ganze Ding auch gegessen. Die Sendung wurde eingestellt 2004, weil Joachim Bublatt gesagt hat, ja, jetzt haben wir alles durchexperimentiert, wir hören jetzt auf.
Okay, ist auch ein Ansatz.
Sonst, ne? Wir haben jetzt keine Lust, wir haben jede Minute ein neues Experiment gestartet, jetzt haben wir alle durch. Wiederholung machen wir nicht, also hören wir auf.
Das ist krass.
Das ist echt einfach so gut. Erzählt mir mal, ihr habt die jetzt ja nicht geguckt, ich habe jetzt ja noch ein bisschen geguckt, wie ihr diese Sendung wahrgenommen habt. Was ist so, wenn ihr jetzt sagt, so Knopfhoff-Show, was ist das?
Ja, die haben halt, aus meiner Erinnerung halt draus, Themen aus der Physik, hauptsächlich Physik und Chemie, also aus den Naturwissenschaften, versucht, einem breiten Publikum auf einer ja unterhaltsamen, teilweise lustigen Art und Weise darzubieten. Die Experimente waren halt immer irgendwie so, dass das Publikum im Hintergrund lachen musste. Es klang manchmal sehr gekünstelt. Ja, und zwischendurch kam halt dann immer diese lustige Musik zwischendurch.
Genau. Die Veterinary Street Jazz Band.
Auch die noch. Aber so grundsätzlich haben die halt schon relativ viel Wissen damit rüber transportiert, glaube ich. Und glaube ich auch.
Nein. Nein. Ja.
Nein.
Ja, das ist auch die Wahrnehmung, die ich hatte. Ich habe, wie gesagt, ich habe jetzt drei Folgen geguckt. Da wird jede Minute wird ein Experiment abgefeuert, irgendwas explodiert, irgendwas kracht, irgendwas. Aber es wird nie irgendwie, also es wird selten groß erklärt. Wirklich?
Hat nicht gerade der Bublatt das gemacht?
Ja, der hat ab und zu hat der halt mal so ganz oberflächlich mal so ein bisschen was erklärt, irgendwie, wie funktioniert so ein Memory-Draht oder was weiß ich, aber dann kommt schon der nächste. Buff.
Das ist wirklich. Ja, weil, also sagen wir so, ich hatte die natürlich immer zu kurz in Erinnerung, weil halt ständig was passiert ist. Ne?
Das hat auch schon ein unglaubliches Tempo. Also wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie es nach hinten raus wurde oder sowas. Also ich habe jetzt die erste, dann irgendwie eine Folge von 89 oder 90 geguckt. Die haben echt ein unglaubliches Tempo, aber es wird selten irgendwie ganz grob was groß erklärt. Dann wird irgendwie ein Weihnachtsbaum abgefackelt. Hallo, der Weihnachtsbaum brennt und
Und wenn ich das drüber kipp, brennt er noch schneller. Ne?
Oder als Kind und Jugendlicher fand man das natürlich geil.
Ja, aber ich habe das echt durchaus so mehr als Wissensvermittlung im Hinterkopf. Mhm. Man hat das manchmal bewusst ins Lächerliche gezogen. Ich weiß nicht, ob da auch so ein Gimmick als der verrückte Professor dabei war, der dann am Schluss immer schwarz im Gesicht war oder sowas.
Es gab noch den Knopfhoff-Professor Charlie, gespielt von Egon Kerstes. Graf Horror Charlie.
Okay.
Ja, der wurde dann später irgendwie eingeführt und der immer ganz absurde Sachen gemacht hat.
Genau.
Ja.
Hat mich immer, also so im Nachhinein, ne, wenn ich jetzt so auch dran denke, als meine Kinder klein waren, also für mich war das dann immer so ein bisschen Sendung mit der Maus und dieser verrückte Professor da, das war, ich weiß nicht, ach, wie hieß denn das, bei Pur Plus gibt es doch immer Darth Vader privat und Ronny der Stuntman oder sowas.
Genau.
So, also auf dem Niveau war ungefähr dieser Professor, fand ich.
Ja, eigentlich ist aber auf dem Niveau auch die ganze Sendung, also ganz ehrlich. Also die ist,
okay.
Ich war auch erstaunt, wie wenig Wissen da irgendwie. Oh also ja, hier ist eine Weihnachtsbaumkugel. Wenn wir da mit Blitzlicht drauf schießen, explodiert die. Ja, super, da ist irgendwas drin, irgendein Chlor oder was.
Ja.
Wobei sie, glaube ich, aber schon geschafft haben, dafür Interesse zu wecken. Ne, ja, vielleicht nicht zwingend das Wissen zu vermitteln, aber wer denkt sich denn aus, dass da, wie viele Jahre lief das jetzt?
86 bis 2004.
Also fast 20 Jahre lang so eine Wissenschaftsshow laufen zu lassen. Das scheint ja schon irgendwie funktioniert zu haben, dieses Konzept. Und irgendwas wird auch hängen geblieben sein dann dabei.
Du hast gesagt, es gibt da noch Zuschauer, ne?
Mhm.
Die Zuschauer waren gar keine Zuschauer, das waren Statisten.
Ach.
Weil so eine Sendung zu produzieren, eine Folge dauerte so 2 bis 3 Tage.
Boah. Ja gut, klar, wenn du im 2-Minuten-Rhythmus irgendwelche Dinge abfackelst, das muss ja immer vorbereitet sein.
Das heißt, die Zuschauer wurden quasi bezahlt, dass die als Statisten da im Hintergrund saßen. So, 3 Tage im Studio und dir fliegt das alles um die Ohren. Es gab auch immer lustige Einspieler. Ganz besonders wurde dann immer so gesagt, so, und hier in Japan haben sie das entwickelt. So als ganze Kuriosität, so dass die, ja, wir verrückten Japaner, ja, die machen immer lustige Sachen. Ja. Ich habe aber leider nicht zu Einschaltquoten gefunden. Das hätte ich mich, wäre irgendwie nochmal schön gewesen.
Straßenfeger.
Ein Straßenfeger. und dann gibt es ja Wissenschaftsshows. Es gab ja dann noch so als Nachfolger so Clever, die Show, die Wissenschaft so. Ich glaube, das lief bei Sat.1.
Ja.
Ich glaube, da war auch hier Wiegald Boning und Barbara Ehligmann. So als populärwissenschaftliche
genau.
Sendung.
Ja.
Wiegald Boning musste irgendwie die Dinge immer erklären.
Richtig, ja. Der hat es gemacht, als wäre er
der tatsächlich alles, da. Der Klugscheißer.
Drin, ne? Ja.
Genau, und Joachim Bublatt, Moment, wo war ich denn? Das habe ich noch aufgeschrieben. Der hat sich dann 2008 aus dem Fernsehbusiness zurückgezogen. Und wurde ja, es gab ja, ne, wie heißt Harald Lesch, hat das jetzt so ein bisschen, ich glaube, Bublatt hat auch seine Sendung denn übergeben an ihn oder sowas. Diese.
Genau, der hat auf jeden Fall auch eine eigene Sendung gehabt noch, wo es dann tatsächlich um mehr Wissen ging als so lustig.
Genau, es gab, der hat einiges, hieß die Abenteuerforschung gab es, hat er noch gemacht. Die hatte, glaube ich, so ein cooles, Abenteuerforschung, die lief doch irgendwie in einer Woche irgendwann.
Ja, aber es gab auch noch eine Sendung, also meine ich mich erinnern zu können, die auch an diesem Sonntagabendplatz irgendwie lief.
Ah, guck mal, hier. Abenteuerforschung, das ist jetzt Leschs Kosmos, ist so ein gilt als Wissenschaftsmagazin und läuft seit 1964.
Boah.
Also es hat halt immer einen anderen Namen gekriegt, aber es war so ungefähr das gleiche, die gleiche Redaktion wahrscheinlich.
Okay.
Ja, und jetzt ist es ja irgendwie so, baut ja dieses Terra, ZDF ja diese Terra X-Marke ja massiv aus.
Mhm. Ja.
Ja. Ja, also da gibt es jetzt ja alles Mögliche. Das war ja früher auch immer so ein Sonntagabend-Ding irgendwie, oh, da kommt Terra X, scheiße, kein Knopfhoff, ja, Kacke. Ja. Aber guckt euch da mal so eine Folge bei YouTube an, also seht da, wie schnell. Und das Publikum hat immer Orangensaft vor sich stehen. Ganz grell-gelber Orangensaft, das ist bestimmt Nektar.
Die hatten Getränke?
Ja, die hatten Getränke auf ihren Tischen, auf den kleinen Bistrotischen.
Ach ja, richtig, die saßen ja auf so Bistrotischen, oder an so Bistrotischen, genau.
Ja.
Jetzt, wo du es sagst.
So gestaffelt, zwei Staffeln erhöht, so ungefähr, so ein bisschen.
Ja, und es hat sich immer angehört wie so Lacher aus der Konserve, wenn irgendwas war. Das erinnert sich manchmal an so diese Sitcoms aus Amerika.
Vielleicht haben die nur so gemacht, als würden sie lachen, weil es waren ja Statisten.
Genau. Da gab es auch das große Applausschild und Lachenschild. Und
ja, stimmt. Ja, die haben dafür Geld gekriegt. Was denkst du denn?
Ja.
Ich frage mich, ob so eine Sendung heute noch funktionieren würde. Ich meine, es gab ja mal hier nicht nachmachen mit Boning und wie hieß der andere? Hoeker?
Aber das fand ich albern.
Ich finde das super, aber das war ja auch so, die machen irgendwelche Experimente und irgendwas fliegt in die Luft. Ist ja quasi was Ähnliches.
War das, wo sie auch mal irgendwie die Rinderhälfte mit den offenen Mikrowellen gegart haben?
Kann sein, ja. Klingt danach.
Klingt danach.
Die erste Staffel wurde doch damit beendet, wo sie ein Badezimmer im zweiten Stock mit Silikon alles abgeklebt haben und dann und dann
volllaufen ließen oder was?
Und dann einfach mal volllaufen lassen haben, bis der Boden halt durchgebrochen ist.
Alter.
Nein, nicht nachmachen ist super. Das passt aber nicht mehr in unser Beuteschema. Das war nämlich die Knopfhoff-Show. Was für ein selten bescheuerter Name, ganz ehrlich.
Bleibt aber im Gedächtnis.
Aber genau, ich glaube, wenn ich jetzt Weihnachten nach Hause fahren würde, ich sage, kennt ihr noch die Knopfhoff-Show? Das werde ich mal machen. Gucken wir uns meine Eltern zu sein. Die muss das immer ertragen, wenn ich das gucken wollte.
Wenn das Kind sich doch weiterbilden will.
Natürlich. Ich brauche den Computer für Hausaufgaben.
So ungefähr.
So ungefähr. Guti. Das war die Knopfhoff-Show.
Sehr schön.
So, wen haben wir denn heute? René, du machst jetzt irgendwas. Computerspiel, doch, Videospiel.
Videospiel. Ich darf ein Videospiel vorstellen. Video. Montevideo.
Hatten wir heute schon.
Hatten wir schon, ja.
Hatten wir schon. Kriegt 2030 das Eröffnungsspiel der Fußball-WM.
Darum geht es jetzt tatsächlich nicht.
Geht zum Fußballspiel.
Es ist auch kein Sportspiel, das ich vorstelle.
Ah.
Aber es ist ein Spiel aus dem Jahre 1992.
Kenne ich.
Das Jahr oder das Spiel?
Das Spiel.
Das eine Spiel. Ja, es war für die, also ich habe es in der DOS-Variante gespielt. Es gehörte zu den Spielen, wo man dann noch viel dran rumfrickeln musste in der Auto-Exec-Bat, um den Speicher freizuräumen. Da muss man also den Maustreiber raus und sowas alles, damit und da auch genügend HMM Speicher da
ist. In der Config-Sys.
Genau. Wem das jetzt nichts sagt, der ist zu jung.
So sieht's nämlich aus.
Wer alt ist und es nicht sagt, der hat nie gespielt.
Ich habe gerade
hat nie versucht, auf dem DOS-Rechner zu spielen. Weil das waren tatsächlich Zeiten, wo du nicht jedes Spiel automatisch lief und du nur mit bestimmten Tricks das irgendwie ans Laufen gekriegt hast. Das war immer sehr spannend, das war immer ein Glücksspiel. Läuft das Spiel auf deinem Rechner oder läuft es nicht?
René, stellenweise ist das heute auch noch so.
Das mag sein. Aber wie gesagt, das war noch ein Spiel, wo man ein bisschen rumfummeln konnte oder musste. Es sei denn, man hatte so einen leistungsstarken Rechner. Wobei zu leistungsstark durfte er bei den alten Spielen ja auch nicht sein, weil die meisten Spiele ja an die Prozessortaktung gebunden waren. Und wenn die Taktung zu schnell war, war auch das Spiel viel zu schnell.
CD-Bremse.
Zum Beispiel.
Gab es.
Ja. Naja, auf jeden Fall, das Spiel ist mit einer der Begründer, wenn nicht der Begründer eines ganzen Genres, was es bis heute noch gibt, vorher aber nicht gab, stammt aus dem Hause Infogrames.
Infogrames hatte ich Alone in the Dark gespielt. Das könnte in die Zeit passen.
Der Kandidat kriegt 100 Gummipunkte. Es ist in Alone in the Dark.
Muss man da HMM machen hier? Okay, das wundert mich jetzt. Also ich weiß, dass wir das bei X-Wing machen mussten. Bei Alone in the Dark hatte ich das jetzt gar nicht so im Sinn, aber ich habe dich unterbrochen, entschuldige.
Nein, Alone in the Dark war halt ja oder ist der Begründer oder einer der Begründer des Survival-Horror-Genres, wo dann der große Veteran Resident Evil auch vorkam. Ich habe lange hin und her überlegt, soll ich wirklich über Alone in the Dark, weil darüber kann ich gar nicht so viel mehr sprechen, weil es tatsächlich so lange her ist. Ich habe mir nur noch mal ein Let's Play davon angeguckt, das kann man sich auch locker in einer Stunde angucken und dann ist das Spiel fertig.
Okay.
Gespielt habe ich das selber, glaube ich, über Wochen.
Mhm.
Weil es gab sowas nicht wie Quicksave oder irgendwelche Speicherpunkte. Du musstest das einfach durchspielen.
War das wirklich so?
Ich glaube, mich so dran zu erinnern, dass du nicht speichern konntest.
Okay.
Da mag mir eine Erinnerung auch täuschen, das habe ich jetzt nicht überprüft. Auf jeden Fall war es sehr tödlich, das Spiel.
Mhm.
Und also worum geht es überhaupt? Also, Alone in the Dark ist ein wir kommen wieder zu unserer letzten Bretterwisser-Folge, im Lovecraft-Mythos angesetztes Spiel, ein Survival-Horror-Spiel, wo du also mit einem Charakter versuchst, in einem alten Herrenhaus einem Mysterium nachzugehen und dabei verschiedene Rätsel lösen musst, gegen Monster kämpfen musst, um ja schlussendlich gegen den Endboss, die man hier, glaube ich, nicht so bossähnlich nennen kann, antreten musst, um dann wieder aus diesem Haus herauszukommen. Weil du bist nämlich in diesem Haus gefangen und musst herausfinden oder musst wissen, wie du wieder herauskommst aus diesem Haus. Das ist eigentlich dein ganzes Ziel. Und was macht das Spiel so besonders? Also es hat zum ersten Mal diesen Survival-Horror gemacht, dass du alleine da drin bist, du findest Waffen, musst gegen unterschiedliche Monster kämpfen. Ursprünglich war es tatsächlich mal als eine Art Zombie-Spiel gedacht. Das war so die Grundidee, woraus mal entstanden ist. Aufgrund technischer Limitierungen wurde es dann aber eher in diese Richtung, also es sollte an diese Romero-Filme, also diese ganzen Zombie-Filme angelehnt sein. Dann hat man sich aber schließlich entschieden, ja, in diesen Lovecraft-Mythos Richtung einzuschlagen. Die hatten tatsächlich auch eine Lizenz des Verlags Chaosium, die ja das Rollenspiel rausgegeben haben. Unter dem Namen sollte es dann auch irgendwie rauskommen. Die haben dann aber das Chaosium hat dann diese Lizenz wieder zurückgezogen, haben sich da rausgezogen und haben gesagt, nee, das ist nichts für uns, das passt nicht zu unserem Spielekonzept. Und so ist das ganze Spiel quasi ohne diese offizielle Lizenz, aber doch mit einem starken Lovecraft-Einfluss übrig geblieben. Technisch war es tatsächlich auch relativ neuartig, weil man hier zum ersten Mal auf diese diese Polygon-Grafiken gesetzt hat. Sprich, du hattest einen gezeichneten Hintergrund, aber alle beweglichen Teile in diesem Spiel waren aus Polygonen gezeichnet. Sprich, du wusstest auch immer schön, da ist eine Tür, besteht aus Polygonen, dann passiert irgendwas mit. Oder da ist irgendwas, weiß ich nicht, eine Brücke, die eine ist gezeichnet, die andere ist aus Polygonen. Okay, die aus Polygonen kann nachher einstürzen oder sonstiges. Und natürlich dadurch wurde so ein bisschen dieser 3D-Effekt hergestellt. Ne? Du konntest im Raum hin und her laufen, wurdest kleiner, wenn du tiefer in den Raum reingingst. Du konntest Gegenstände halt im Raum verschieben. Das war halt schon ein Novum und gab es damals nicht so wirklich oft. Aber man muss sich vorstellen, es waren sehr wenig Polygone, aus denen auch zum Beispiel dieser Charakter dargestellt wird. Es war tatsächlich ein Männlein mit vielen Trapezen.
Mit vielen Ecken und Kanten, ja.
Mit vielen Ecken und Kanten. Und auch der hatte so ein Schnurrbart, das waren wirklich Dreiecke. Und sie hatten auch keine Texturen, die Sachen. Die waren vollfarbig. Das waren flächige Polygone. Die hatten eine Farbe. Und das war's. Also nicht zu vergleichen mit dem, was dann später kam, mit Texturen, wo das dann auch entsprechend ein bisschen mehr ausgesehen hat wie irgendwas. Auch die Gesichter. Es gab keine Gesichtstextur, die draufgelegt wurde, sondern das war alles aus Polygonen. Die Augen waren aus Polygonen, die Augenbrauen, die Nase, der Mund, alles war aus Polygonen erstellt. Sieht heute manchmal gruselig aus, auch die Monster, wenn man sie in diesem Let's Play gesehen hat, das sieht schon nicht gut aus, aus heutiger Sicht. Aus damaliger Sicht war es natürlich was anderes, weil du dann natürlich auch frei bewegen konntest, du konntest dich drehen, du konntest diese Objekte, die aus Polygonen machen, konntest sie hin und her schieben, war damals schon toll.
Naja, früher 3D-Grafik ist halt schlecht gealtert.
Genau. Mhm. Ja, aber damals war es halt schon cool grundsätzlich.
Ja, und wenn das halt sehr gruselig ist, ist das ja voll in Ordnung, weil es war ja ein
Horror-Genre. Muss es ja auch sein, ist ja Survival-Horror.
Ja.
Spannend dabei auch war die Steuerung. Mhm. Die wurde ja dann damals auch zum Beispiel von dem großen Bruder, wenn man das mal so sagen darf, übernommen. Und zwar die sogenannte Tank-Steuerung. Und zwar hast du halt, wenn du, das war ja auch nicht aus einer Ego-Perspektive, sondern auch der Third-Person-Perspektive, mit fester Kameraposition. Was den Vorteil hat, du konntest enorm gute Szenen darstellen, weil natürlich immer die Kamera fix war. Du hast was auf der Kameraposition auf diesem Bild, bist gelaufen und hast du dieses Bild irgendwo verlassen, weil du zum Beispiel in einer anderen Ecke des Raums, gab es einen harten Cut und es gab eine neue Kameraposition. Ne, wie man sich jetzt heute quasi bei Überwachungskameras so vorstellen würde. Ne? Die sind fest und du kannst es so beobachten. Was natürlich schwer von der Übersicht her war, weil du hattest stellenweise gar keine Übersicht, war da irgendwas noch oder wie ist jetzt der Raum da, warum schießt du jetzt auf der Ecke, ach die Kamera steht jetzt so rum, das war manchmal sehr verwirrend, hat aber diesen cineastischen Teil sehr gut rausgearbeitet. Denn ich kann mich noch an eine Szene erinnern, da kommt man in die Küche und geht dann in so einen Nebenraum und da ist die Kamera im Kohlehaufen unten versteckt und du guckst so von unten nach oben auf deinen Typen drauf und du siehst nur die Tür im Hintergrund und auf einmal siehst du hinter dir so diese klassischen Zombie-Arme, die dann so aus hinter dir hervortauchen und ich habe mich so verdammt erschrocken in dem Moment, weil auf einmal so ein Zombie hinter dir steht, aber aufgrund dieser Kameraperspektive hat das so geil gewirkt in dem Moment, was du aus so einer Ego-Perspektive oder auch mit einer beweglichen Kamera gar nicht so hinbekommen hättest, weil diese Position in dieser Kohle unten auf dem Boden hätte halt nie jemand gewählt. Aber da die hier fest vorgegeben war, war das einfach so. Und das war cool stellenweise. Manchmal hat man halt nichts gesehen, weil total dämlich die Kameraposition war und man die Übersicht verloren hat. Und auch zum Kämpfen war diese Steuerung oder auch zum Bewegen grundsätzlich war diese Tank-Steuerung, die so umständlich, weil du konntest natürlich vorwärts laufen, rückwärts laufen und dich drehen, aber du bist halt beim Vorwärtslaufen immer in die Laufrichtung, in die der Charakter geblickt hat, gelaufen. Und nicht so, wie du gerade jetzt hingesteuert hast. Du kannst nicht sagen, oh, ich laufe jetzt nach oben links, also möchte ich mich nach oben links laufen, sondern nein, du musstest dich drehen nach oben links und dann geradeaus laufen mit dem Charakter, wie du also so ein Modellauto auch steuern würdest. Ne? Du drückst nach vorne, dann fährt das Auto nach vorne. Es fährt halt nicht nach vorne aus deiner Blickrichtung, sondern in die das Auto, beziehungsweise hier der Charakter blickt. Mit demselben Stilmittel war ja auch damals dann Resident Evil, hat genauso gearbeitet und hat damit auch dieselben Effekte kreieren können, die immer sehr cool waren. Hat man ja irgendwann drauf verzichtet und ist dann mehr in diese Ego-Perspektive oder halt in die Third-Person-Perspektive von hinten, dass man den Charakter immer von hinten sieht, gewechselt. Ja, und so ist man halt durch dieses Haus gelaufen, hat halt verschiedene Monster bekämpft, hat Rätsel gelöst. Diese klassischen, du findest einen Schlüssel hier, musst da die Tür aufschließen. Da findest du irgendeine, weiß ich nicht, Plakette, die musst du irgendwo anders einsetzen, dann geht da die Tür auf und kommst dann unter das Herrenhaus, was dann auf einer so einen merkwürdigen, lebendigen Touch kriegt. Ganz schlimm, da konnte ich mich gar nicht mehr dran erinnern, aber im Let's Play habe ich das dann gesehen, es gab auch eine Jump-and-Run-Einlage. Du musstest nämlich mit dieser beschissenen Steuerung über mehrere Dinger drüber hüpfen und das war von der Steuerung her echt ein Graus und sehr frustrierend. Und nicht schön. Das sollte man, also es wurde Gott sei Dank auch nie wieder so gemacht, glaube ich. Aber das war tatsächlich echt mies. Ja, das ist Alone in the Dark. Und der Markus hat es ja auch gespielt.
So sieht's aus und ich unterschreibe alle Punkte, die du genannt hast. Wobei ich diese Kameraeinstellung auch sehr, sehr cool fand. Also auch wenn du dann irgendwie im Treppenhaus warst und du hast das irgendwie so ganz oben aus einem Winkel gesehen. Natürlich war diese Steuerung scheiße. Falls mal einer Micro Machines gespielt hatte, da war es glaube ich genauso. Nur, dass du da mit kleinen Autos durch einen Parcours fahren solltest und es war halt nahezu unmöglich. Ja, weil es halt absolut unpraktikabel war. Aber das Spiel hat unheimlich viel Flair gehabt und auch, dass der Typ halt aus gefühlt drei Polygonen bestand oder drei Dreiecken bestand, hat das Ganze irgendwie nur noch unterstützt. Ne? Also ich, das war halt dann aber auch gerade die Zeit, wo ich dann angefangen habe, hier Rollenspiel zu spielen. Und was hat man gespielt? Ja, man hat Call of Cthulhu gespielt und da hat natürlich alles reingepasst. Ne? Und deshalb mussten wir das Spiel spielen. Auch wenn der Freund, dessen Rechner das war, absolut gar kein Rollenspieler war oder sonst was, aber ja, er hatte dann keine Wahl, weil wir ihn dazu gezwungen haben. Ne? Und ja, also das Spiel hat unheimlich viel Flair gehabt. Und ich weiß auch noch, wenn du dann mal drin warst und du wolltest dann einfach die Haustür raus, konntest du öffnen, bist aber dann direkt von einem riesigen Maul verschlungen worden. Also da war dann so um die Tür rum, war quasi so ein Schlund, der dich sofort ja gefressen hat. Ne? So dieses klassische Lovecraft'sche Mega-Horror-Ding. Du hast eigentlich keine Chance, also probier es erst gar nicht. Ne? So das, was ja dem Ganzen da irgendwie zugrunde liegt. Und deshalb, ja, das Spiel hat mich auch sehr, sehr fasziniert. Definitiv. Bin ich absolut bei dir. War geil. Wobei ich dann nie wieder einen Nachfolger gespielt habe, weil das war ja dann irgendwann halt dann auch alles in gut und in schön jetzt mal so. Ich habe tatsächlich aber dann nie mehr was gespielt davon, weil ja, ich glaube, die Abstände waren dann relativ groß zu diesem ersten. Wann das Ganze erschienen ist.
Tatsächlich gar nicht. Nicht? Denn der zweite Teil kam schon ein Jahr später raus.
Okay.
Aber genau das war sein Problem. Aufgrund, ja, weil das Spiel hat sich nicht weiterentwickelt. Es war dieselbe Engine quasi.
Ah, okay.
Man hat einfach gesagt, okay, das erste Spiel war ein Erfolg. Wir müssen sofort nachliefern. Wir müssen sofort Geld damit verdienen.
Ja.
Und das war's halt dann nicht.
Ja, ich habe ja dann lange nicht gespielt und habe dann irgendwann noch mal gesehen, okay, es kommt ein neues Alone in the Dark raus. Und da dachte ich, okay, das wäre vielleicht ja mal was zum Angucken. Vor allem, weil das halt dann schon deutlich besser aussah von dem, was man so gesehen hat. Also das war, um dann auch noch mal auf die Bretterwisser zu kommen, vom Stil her halt tatsächlich viel mehr wie so ein Cover von Eldritch Horror oder Arkham Horror oder you name it. Na, also der Grafikstil ist ja da mehr oder weniger immer gleich geblieben. Und ungefähr die Optik hatte dann halt auch zumindest das, was ich von den Nachfolgern gesehen habe. Und da hatte ich dann echt nochmal überlegt, ob ich mir nochmal irgendwie einen ausreichend leistungsstarken Rechner zulege, um das zu spielen. Hab's dann aber nicht gemacht.
Und wahrscheinlich auch, ich habe auch kein weiteres davon gespielt, weil tatsächlich, so wie man das gehört hat, die Qualität der Spiele ganz, ganz schlecht gewesen sein muss.
Okay.
Ja, und aber es gibt jetzt 2024, das habe ich jetzt auch gerade eben erst festgestellt, gab es ein Remake.
Mhm. Okay.
Da kann ich
oder jetzt ein Reboot der Serie.
Also ich habe es nicht gespielt, ja.
Also es gab im März diesen Jahres kam das wohl raus. Soll das mit seit langem Zeit das beste Alone in the Dark sein? Das ist wohl immer noch nicht so gut, in Anführungszeichen so gut wie das erste. Aber die beiden kann man natürlich nicht miteinander vergleichen. Aber es soll deutlich besser sein als viele andere, die davor rausgekommen seien.
Ja.
Aber immer noch mit vielen Problemen.
Ja, es war okay, das Spiel. Das basiert auch auf auf Performance Capture. Also du hast da echte Schauspieler. Der Edward Carnby, den du noch gar nicht genannt hast vom Namen her, der vom Hauptcharakter, wird dort gespielt von dem David Harbour. Das ist der Hopper aus Stranger Things zum Beispiel. Mhm. Und man sieht das halt auch. Das Spiel lief so gut, dass es das Entwicklungsstudio jetzt nicht mehr gibt und die Embracer Group den Laden Do zugemacht hat.
Aha, okay. Aber ja, Edward Carnby, richtig, ja.
Genau. Das war der Name.
Ja.
Es gab irgendwie 2008 gab es auch noch mal versucht, noch mal diese Serie wieder zu beleben. Hat damals auch nicht so richtig funktioniert. Das ursprünglich, also das, was vor René gerade gesprochen hat, habe ich nie gespielt. Ich habe es mal, glaube ich, gespielt, da habe ich es nicht verstanden und dann habe ich es dann irgendwie auch.
Und natürlich gab es auch dann im Zuge dessen natürlich auch eine Verfilmung und alles. Und das war aber alles, glaube ich, nicht gut.
Eine?
Ja, oder was auch immer. Ich
Uwe Boll hat dort seine Finger im Spiel.
Oh, das spricht natürlich schon.
Da muss es ja gut Qualität gewesen sein, hätte ich das mal gewusst. Nein.
2005 gab es einen Film, Alone in the Dark, gespielt von Christian Slater.
Ach, ja, genau, der war richtig schlecht.
Genau, es gab dann auch nochmal, 2008 gab es nochmal einen Film, aber der wurde dann noch von Uwe Boll produziert.
Mhm. Ja gut, wenn der erste schon gut war, warum nicht noch einen zweiten nachschießen? Ne?
Ja, naja, so Anfang der 2000er war Uwe Boll jedes Franchise irgendwie mal versucht hat zu verfilmen. Könnte man auch eine ganze Folge drüber machen, aber müsste man die ganzen Filme sich erst nochmal angucken. Aber
ja. Vor allem ganz.
Ich war eher bei Resident Evil tatsächlich, bin da irgendwie gelandet.
Ja, nachher auch. Und Resident Evil hat ja einfach die guten Konzepte genommen.
Ja, klar.
Und sie einfach nochmal weitergeführt und auch in der Serie halt Schritt für Schritt verbessert. Das war einfach das Erfolgskonzept dann, ne? Mhm. Aber halt Alone in the Dark bleibt der Mitbegründer oder der Begründer dieses Genres und hat halt auch Meilensteine da gesetzt, ne? War halt nicht einfach nur ein Spiel, sondern an dem haben sich dann so Spiele wie Resident Evil orientiert. Und ist einfach hingegangen und sagt, okay, das kriegen wir besser noch hin. Was sie auch haben. Ja, die Serie lebt ja immer noch.
Ja, ich glaube nicht mehr. Also ich glaube, wir warten jetzt wieder nochmal 20 Jahre, bis sie wieder rauskommt.
Es ist nicht tot, was ewig liegt.
Ja, genau.
Tod besiegt, ne?
Wobei das bei Resident Evil ja überhaupt nicht passt.
Was?
Deswegen, ich fand ja auch, ich habe ja damals, also wenn wir jetzt mal kurz abschweifen zu Resident Evil, jahrelang nie gewusst, wie es da im Original heißt, dass es ja Biohazard heißt. Und Resident Evil, finde ich, leitet ja total in die Irre vom Titel her, weil du denkst, es hat irgendwas was mit Bösem zu tun oder sonstigen. Ne? Und das klingt so ein bisschen mehr mystisch, als es eigentlich ja ist. Und auch dieses im ersten Teil von Resident Evil, dieses Herrenhaus, ist ja quasi dasselbe wie bei Alone in the Dark. Du bist auch in einem Herrenhaus unterwegs. Und dieses Herrenhaus, das sie nachher raus, ist eigentlich ein Forschungslabor, was du ja am Anfang gar nicht mitkriegst.
Spoiler!
Macht ja auch noch eher so, das ist eher so mystisch und sonstiges. Gut, warum die in diesem Forschungslabor dauernd irgendwelche Plaketten von A nach B tragen müssen, um Türen zu öffnen. Ja, er schließt sich einem bis heute nicht.
Das ist ja
aber
egal.
So war das halt damals. Aber und dieses Biohazard und dann kommt, okay, das hat gar nichts Mystisches mit Lovecraft-Mythos oder Cthulhu zu tun oder irgendwelchen Dämonen, sondern mit Biowaffen, wurde ja auch erst dann später im Spiel klar.
Genau.
Also ein Plot-Twist.
Ja, richtig. Ja. Dicke Spinne und sowas. Schlange.
Und Schlange.
Furchtbar.
Und Hai.
Hai.
Der war nervig. Und die Schlange war noch nerviger am Anfang.
Nee, am nervigsten waren die Hunde, aber egal.
Nee, die Hunde konnte man wenigstens besiegen, aber diese Schlange mit dieser Tanksteuerung, ich hab im Strahl gekotzt.
Ja, früher war alles besser.
Ja. So ist es nämlich.
So, aber das sollte dann Alone in the Dark gewesen sein. Schaut euch auch mal YouTube so ein Let's Play an. Ja, in einer knappen Stunde sind die da durch mit dem ganzen Vorlesetext, den es da gibt. In dem Let's Play, was ich gesehen habe, gab es da sogar eine Sprachausgabe dabei. Ich weiß gar nicht, ob sie im Original auch gab.
Puh, weiß ich auch nicht mehr.
Oder ob das irgendwie so eine CD-Fassung dann war, wo dann man sagt, oh ja, dann holen wir noch einen Sprecher, der das einmal einspricht. Wie gesagt, ein knappes Stündchen kann man sich erstmal antun und dann. Ach so, und was ich noch sagen wollte, der Endgegner war ein Baum.
Nee, ich flippe aus.
Und ich habe aber, ich habe lange gebraucht, um verstanden, was man überhaupt tun muss. Man musste mir eine Öllampe, eine brennende, auf ihn schmeißen und hat dann das Spiel gewonnen.
Ja, ja.
Deswegen, das war kein Bossfight, sondern du musstest einfach nur intelligent genug sein, zu wissen, okay, Baum, Feuer, nicht gut, tot, ja. Dann Tür offen. So, das war's aber jetzt. Und dann darf jetzt der Markus weitermachen.
Mit einem Cthulhu-Buch abschließen.
Hatte ich zuerst überlegt, weil ich im Besitz von mehreren bin. Unter anderem vom Lovecraft-Lesebuch, was eine in den Bretterwissenaren angesprochene Sammlung verschiedener Geschichten ist. Hab's dann aber bleiben. Ich habe auch mein Call of Cthulhu deutsches und englisches Regelwerk noch, aber dafür hätte ich auf den Speicher hochgemusst und das wollte ich nicht. Nein, ich nehme euch mit nach Bonhalla, nicht nach Bonhalla. Kennt ihr Bonhalla?
Nein.
Nein, ist das...
Es ist aber bei dir in der Ecke. Es ist am rechten Rheinufer.
Ach gut, dass ich nicht am Rhein wohne.
Kennt ihr Konradin?
Was?
Der wohnt in Bonhalla. Und Sigi und Barbaras.
Barbaras hat doch was mit Jesus zu tun, oder wie war das?
Das war Barnabas. So. Genau. Ans Kreuz mit ihm. Wollt ihr Jesus oder Barnabas? Und sie wollten Barnabas. Nee, passt auch ein bisschen zu Weihnachten. Okay, mehr zu Ostern, aber nee, Sigi und Barbaras. Sagt euch nichts, ne?
Nein.
Nö. Hat mir auch nichts gesagt. Ist eine Comicserie, die in Deutschland ab 1965 erschien und war eine Adaption eines eines französischen Comics. Wurde veröffentlicht von Rolf Kauka. Kennt ihr den?
Fix und Foxy.
Ja, genau. Der hat aber relativ schnell die Rechte an der Übersetzung des Ganzen verloren, weil er ja die Bilder zwar genommen hat, aber alles so ein bisschen selbst interpretiert hat. Und zwar hat er die Rechte an Asterix und Obelix gehabt, beziehungsweise an Asterix. Ich will heute mit euch über Asterix sprechen.
Okay. Ah.
Genau, also total kranke Geschichte eigentlich. Der hat das, also ich bleib nochmal ganz kurz, weil dann können wir da Haken dran machen. Er hat das tatsächlich komplett nach Deutschland gelegt, also nicht hier so 50 Jahre vor Christus, kleines gallisches Dorf und sowas, was man jetzt halt alles kennt, weil es halt in jedem Heft vorne mit drin ist. Er hat das komplett nach Deutschland gelegt, das Dorf war rechtsrheinig, hieß Bonhalla, was ein Kofferwort aus Bonn und Valhalla war. Sigi war Asterix, Barbaras war Obelix, Konradin war Miraculix und das war angelehnt an Konrad Adenauer. Die Römer waren als alliierte Besatzer interpretiert und hatten einen NATO-Touch, deshalb war das Ganze nicht Rom, sondern Natolien, so an NATO angelegt. Und was ich tatsächlich im Vorfeld oder vor vielen Jahren schon mal über Rolf Kauka so gehört habe, also er hat da auch dann antisemitische Vorurteile und antidemokratische Interpretationen damit reingebracht, die halt Goscinny und Uderzo, die halt ja die Erfinder des Ganzen waren, so nie wollten und deshalb haben die gegen den geklagt, schon direkt nach dem ersten Heft, weil er da schon so auf die Kacke haute. Er hat dann trotzdem noch ein, zwei einfach weitergemacht und ja, letzten Endes Lizenzentzug und er durfte das nicht machen, nicht weitermachen. Später dann EHPA Verlag das Ganze übernommen und hat das halt quasi so übersetzt, wie wir es jetzt kennen.
What?
Das so mal die deutsche Geschichte von Asterix und Obelix, ne? So, oder die frühe deutsche Geschichte davon, ne? War mir total neu, aber irgendwie auch total wild. Also ich find's krass.
Aber du redest jetzt von Asterix und Obelix, ja?
Ich rede von Asterix und Obelix, weil dieser Kauka hat dann anschließend auch eine eigene Serie, Sigi und Barbaras, gemacht, die aber kein Erfolg wurde. Und deshalb kennt es heute wahrscheinlich auch keiner außer irgendwelchen Asterix-Nerds. Gut, wisst ihr, wann zum ersten Mal Asterix erschienen ist?
Nein.
So einen kleinen Hinweis hattet ihr ja quasi schon.
Hast du nie was gesagt von 60ern irgendwie?
Ja, genau. Also 59 sind so die ersten Seiten in einem Jugendmagazin erschienen. Das hieß Pilot. Keine Ahnung, was es da sonst noch so ging, aber da hatten auf jeden Fall Goscinny und Uderzo dann so die Idee, beziehungsweise vor allem Goscinny, der das Ganze am Anfang gemacht hat, so eine Comic-Serie zu machen, die irgendwie in Frankreich angesiedelt ist und so ein bisschen was transportiert. Und das war dann letzten Endes Asterix und Obelix. Wisst ihr, wie viele Hefte bzw. Bücher, also ich habe tatsächlich manche früher auch als Hardcover gehabt, wie viel es da mittlerweile gibt?
Nö.
30? Weil die Serie ist ja mittlerweile halt über 60 Jahre alt und es sind tatsächlich nur 40. Fand ich ganz interessant.
Okay.
Wobei ich aber auch nicht alle gelesen habe. Also ich bin irgendwann ausgestiegen bei ungefähr 30, kurz vor 30. Und das war halt so, ja, Ende 90er, Anfang 2000er. Und deshalb, liegen meine Lieblingsbücher halt auch in den alten Heften drin. Wobei ich so jetzt im Nachhinein, also ich habe irgendwann mal, als mein Sohn in dem Alter war, so ein paar gekauft, neu gekauft, gebraucht gekauft, weil der die halt auch sehr lustig fand. Und habe dann so gedacht, so wie in einem guten Disney-Film, guck mal, da sind ja ganz viele Sachen drin, die ich als Kind so gar nicht entdeckt hatte, die mir jetzt halt so als Erwachsener auffallen oder aufgefallen sind. Gut, was jeder kennt, sind halt irgendeine Zitate, ne, hier Alia Jagda Est oder Veni, Vidi, Vici, Quo Vadis und der ganze lateinische Kram, also lateinisch Grundwissen kriegt man ja über Asterix, klar, das gab's da, wobei es diese Übersetzungen mit Sternvermerk fast auch nur im Deutschen gibt, was irgendwie auch mal ganz lustig ist. Aber es gibt halt unheimlich viele so Querverweise in alle möglichen Richtungen. Persönlichkeiten. Asterix bei den Briten ist mir früher nie aufgefallen. Aber da gibt es dann halt vier Musiker, die von hysterischen weiblichen Fans umringt sind. Und es sind halt die Beatles, ne? Und
so, sehr gut.
Don Quixote, Sancho Panza tauchen in Spanien auf. Bei den Belgiern ist der Eddie Merckx, der halt damals die Tour de France gewonnen hat, ist da ein Teil davon. Und die Wikipedia kennt da eine ganze Latte an Persönlichkeiten, die da irgendwie auftauchen. So den letzten, den ich glaube ich gesehen habe, war der Julian Assange, der in Asterix und der Papyrus des Cäsar, wo sie dann halt tatsächlich so den modernen Bezug zum Internet herstellen, da taucht der dann halt auch auf und hat irgendwie, will was veröffentlichen, ne? Will halt sein WikiLeaks machen. Und das fand ich halt immer schon sehr cool, halt, dass sie halt diese an sich historisch natürlich auch eine ganz korrekte Variante hatten, wie man das halt mittlerweile durch Forschung und was weiß ich noch alles rausgefunden hat. Aber dass er halt immer so die Moderne so ein bisschen einfließen lassen haben und dass sie das halt auch wohl ständig getan haben. Also es war wohl sehr viel, was so in der französischen Politik immer los war, in den französischen Ausgaben drin. Das konnte man halt dann immer nur teilweise so in die deutsche Welt dann übersetzen. Kunstwerke sind extrem viele drin. Also die Bauernhochzeit von Peter Brügel, das Mannequin Piss gibt's da irgendwie drin. Das Floß der Medusa, was ein Porträt ist oder ein Bild ist, was gemalt wurde, ist in Asterix als Legionär zum Beispiel quasi nachgestellt, nachdem sie die Piraten zum x-ten Mal versenkt hatten. Und sowas haben sie halt ganz extrem reingetrieben. Ich folge auf Mastodon einem Asterix-Account und die posten dann halt tatsächlich diese Dinge ab und zu mal. Und das war so mit ein Auslöser, wo ich dann mal gesagt habe, okay, da muss ich jetzt echt mal gucken, weil so 15, 20 Bücher habe ich tatsächlich noch im Schrank stehen. Apropos Piraten, Running Gags gibt es natürlich da auch. Ne? Auch das ist sowas, was ich da gelernt habe. Also ob es der Appetit von Obelix auf Wildschweine ist, ob es die Piraten sind, ob der Trubadix am Ende gefesselt wird, ob sich Verleinix und Automatix mal wieder kloppen, der Verleinix halt keine Fische verleiht, dass Obelix zum x-ten Mal versucht, irgendwie doch an den Zaubertrank ranzukommen und. Ne? Also das zieht sich ja dann auch komplett durch. Fand ich auch immer sehr, sehr lustig. Wisst ihr, in wie viele Sprachen das Ganze übersetzt wurde? Inklusive Dialekte und so weiter.
Alle.
Nee, ich glaube nicht alle. Also es sind laut Wikipedia 107. Ja, fast alle, genau. Und was ich halt immer, oder was ich tatsächlich nie wirklich gelesen habe, weil es mir zu doof war, es gibt von manchen halt tatsächlich auch die saarländische Variante, ne? Und ich habe mal irgendwie, kriegst du natürlich dann in Saarbrücken im Thalia oder sowas, und ich habe mal reingeblättert und dachte, ach nee, brauche ich glaube ich nicht, ne? Ja, aber allein schon, dass sie das tun, finde ich sehr, sehr lustig. Auf der anderen Seite führt das Ganze irgendwie dann auch zu Rassismusdiskussionen, die es dann mittlerweile, muss man fast schon sagen, rund um den Asterix gibt. Ja, weil es halt andere Länder gerne mal so als Stereotype dargestellt werden. Ne? Das ist halt so. Also fängt natürlich bei den Franzosen an irgendwie, die alle auf X enden. Andere Länder sind dann, was weiß ich, die Briten, so kann ich mich an eine Szene erinnern, wo hier halt Rasenpflege gemacht wird und der mit so einer Mini-Sichel dann noch den zu langen Grashalm abschneidet. Ne? Also so diese ganz typischen Dinge, die man von solchen Ländern oder denen man solchen Ländern, Völkern, wie auch immer nachsagt, werden halt schon sehr stark rausgearbeitet. Was ich auch nochmal Briten, die dann halt ihren Tee um 4 Uhr trinken oder um 5, keine Ahnung, wobei sie am Anfang nur heißes Wasser trinken, weil den Tee bringt dann Asterix irgendwie damit rein. Sie hatten vorher nur ein heißes Wasser mit einem Tropfen Milch, aber auch, dass die dann halt alle irgendwie auf Ax oder Fax enden. Dass die Goten, was ja die Deutschen sind, dann irgendwie in Frakturschrift dargestellt werden, wenn die miteinander sprechen. Und. Ne? Also das wird mittlerweile durchaus kritisch betrachtet. Dann bei den Piraten ist ja der eine, der den Sprachfehler hat, gerade der Schwarze, der dann als Ausguck normalerweise dient, der dann halt kein R aussprechen kann. Und da gibt es wohl so die Denke dahinter oder den Hinweis, Frankreich hat oder hatte ja relativ viele Kolonien und da wird halt ein unterschiedliches Französisch gesprochen und so für die Festländer hört sich das denn tatsächlich wohl so an, als würde bei den in den Kolonien beheimateten Menschen das Französisch ohne R klingen. So, und da kommt das wohl her. Dann der Lügfix soll irgendwie so eine typische Darstellung sein, die halt auch Antisemiten in Frankreich genutzt haben. Also da sollen gewisse Elemente drin sein. Und das Gesamtsetting eigentlich, ja, wir wollen eigentlich keine anderen hier in unserem Land haben. ja, dadurch wehren wir uns gegen die Römer. Auf der anderen Seite wird natürlich auch genau umgekehrt argumentiert. Man wehrt sich gegen die Unterdrückung, die halt irgendwelche Besatzer, denen das Land nicht gehört, damit reinbringen. Fand ich tatsächlich eine relativ spannende Diskussion in dem Ganzen. Habt ihr schon mal von den Asterix-Hörspielen gehört? Ihr seid doch Hörspielfans.
Ja, aber nie groß reingehört. Ich weiß, dass damals oder dass es da mal eine Riesenpause auch zwischen gab. Es gab mal eine lange Zeit keine Hörspiele.
Ja, also es gibt wohl drei Reihen, die dann irgendwie nacheinander veröffentlicht wurden. Aber mittlerweile gibt's wohl alles irgendwie, was es als Buch gab, auch mittlerweile als ja als Hörspiel, ne? Was ja irgendwo dann auch naheliegend ist, weil ja vom Prinzip her kriegst du zu jedem Buch ja mittlerweile auch ein Hörbuch. Und ja, genau, das ist hier wohl auch passiert. Videospiele gab es dazu, wobei ich auch keins gespielt habe. Ich meine, ich hätte mal für den Gameboy eins gehabt, aber gespielt auch nie.
Hauptsächlich Jump'n'Runs waren das, glaube ich.
Ja, deshalb, also bietet sich ja da irgendwie an. Und natürlich gab es jede Menge Filme, wobei ich da, ich glaube, einmal den mit Gérard Depardieu gesehen habe, was der erste Realfilm war. Und ansonsten das, was sowieso so auf Kabel 1, Pro 7, irgendwie Vox, man immer wieder verheizt wird. Also
gerade bei irgendeinem, ich glaube dem ersten oder sowas.
Ja, genau. Genau. Und ja, wobei ich mich da fast auch nur an Asterix und Kleopatra und Asterix bei den Briten erinnern kann.
Ja.
Weil das halt auch so zwei von meinen Lieblingsgeschichten überhaupt waren. Deshalb habe ich die geschaut und andere nicht. Wobei da der erste auch schon aus 67 ist, also tatsächlich sehr früh. Und der letzte, ich sag mal, richtige Zeichentrickfilm aus 2006 ist. Also da ist halt auch schon...
Ich gucke, drin. Ich bin ja gerade in der Wikipedia und da sind die Namen der anderen Länder dabei. Also wie die...
Von den Figuren.
Von den Figuren auf anderen Ländern, geil. Ich weiß nicht, ob du dazu noch kommen willst, aber der Fischhändler heißt ja, das ist ja Verleinix auf Deutsch.
Ja.
Und auf Englisch ist der Anhygienix.
Ja, wobei ich den deutschen Methusalix im Englischen auch sehr gut finde mit Geriatrix.
Geriatrix, ja. Halt schon. Und Trobadix ist Kakophonix.
Ja, ja, ja.
Ja, und Idefix ist Dogmatix.
Dogmatix, ja. Wobei Idefix, glaube ich, erst im dritten oder vierten Band dazu kam, als sie auf der Tour de France waren.
Okay.
Da lief der dann einfach mit denen mit. Also den gab es vorher noch gar nicht. Das war dann so tatsächlich die eine neue Figur.
Miraculix heißt auf Englisch Get a Fix. Get a Fix. Get.
Ja, ja. Und auf Deutsch so mit mein Lieblingsname ist eigentlich Verleinix Frau, die Yellow Submarine.
Finde ich so schön. Ja, und auf Englisch heißt die Bacteria. Die Frau von Anhygienix.
Ja, ja, klar, ne? Ist halt so. Ist halt so. Ja, also lohnt sich auf jeden Fall, da mal in die Wikipedia reinzuschauen, weil, ja,
ist Auto, schon gut. Automatics schon. Auf Englisch ist auch gut. Das ist nämlich Fully Automatics.
Ja, ja, ja. Und die Frau des Häuptlings ist die Impedimenta. Das ist auch schon schön, ne? Sie hindert halt an allem, ja. Ist schon schön.
Übrigens, die machen auch noch einen Unterschied zwischen britisch und amerikanischem Englisch. Da heißt es nämlich Methusalix ist auf Englisch ja Geriatrix und auf amerikanisch ist es Arthritix.
Ja, ja, ja.
Und der Fischhändler ist Epidemix. Sorry, es ist leider lustig, weiß ich nicht.
Ja, also ich finde die Namen im Deutschen ja auch immer schon sehr cool gewählt, so, ne? Also du kannst ja immer direkt was damit anfangen und hast eine Vorstellung, wieso, weshalb, warum der Mensch jetzt da so heißen muss.
Makroeconomics, ne? Ist der Häuptling auf Englisch, auf Amerikanisch. Economics, weißt du, was? Ja, ja, das ist halt schöner Humor, ja.
Ja, Makro, gut, der zukünftige Präsident der Amerikaner ist ja auch irgendwie so der Makroökonomik. Ja, ne? Genau. Insofern, also so ganz weit weg ist das gar nicht. Insofern, habt ihr Asterix gelesen?
Wenig.
Ja, auch eher wenig. Tatsächlich war ich eher bei Lucky Luke unterwegs.
Ja, da habe ich wenig gelesen. Also hatte ich auch, ja, aber...
Wir hatten ja im Vorgespräch, Markus und ich haben uns vorhin ein bisschen unterhalten, da reden über Podcasts und da, dass ich jetzt irgendwie den Podcast Zeigler und Köster für mich entdeckt habe. Und da gibt es ja auch manchmal so Etappen, wo sie einfach in 10 Minuten über Asterix und Obelix Bücher reden und ich denke mir immer, oh, man müsste die eigentlich alle mal so lesen.
Ja, aber wenn du bei Zeigler und Köster mitnehmen willst, brauchst du auch nur die ersten 25 oder so. Ne? Also so. Weiter kommen die auch nicht.
Ja, aber ich kenne natürlich die ganzen Filme und ja. Ich habe bestimmt auch mal irgendwie ein Comicbuch. Ich glaube, ich hatte mal in der Jugendfreizeit damals irgendwie, wo wir nach Schwangau gefahren sind, da hatte ich mir dann im örtlichen bayerischen Laden da irgendwie für die Sommerferien mir ein Asterix-Heft gekauft, aber ich weiß nicht mehr welches.
Ich hatte die ersten von meinen Cousins. Also war ich, die haben bei mir in der Straße gewohnt und die waren aber schon ein gutes Stück älter als ich. Die waren halt so alt wie mein Bruder und der ist 15 Jahre älter. Und das war dann schon cool bei denen da mal so zu sein, so im Zimmer und sowas. Und dann, ist mir das halt mal in die Hände gefallen. Dann blätterst du halt durch, ne, weil hier bunte Bilder, cool, lesen, aber nicht zu viel, einwandfrei. Und da habe ich mir die dann halt nach und nach ausgeliehen. Und da waren auch ein paar Hardcover dabei. Und wie das dann halt so ist, ne, mit den Dingern, die du dann als erstes kennenlernst, die findest du dann halt gut und vielleicht auch besser als das, was so nachkommt. Wobei ich so für mich echt den Eindruck hatte, dass das dann gegen Ende dann wirklich schlechter wurde. Also so das Letzte, was ich mir noch selbst gekauft hatte als Jugendlicher, war dann irgendwie der Sohn des Asterix. So, das fand ich noch, und den fand ich schon nimmer so prickelnd. Da fielen mir halt echt die alten Sachen deutlich, deutlich besser. Und von den neueren habe ich dann, wie gesagt, Papyrus des Cäsar gelesen. Und ich meine noch eins von den neueren, aber hat mich dann auch nicht mehr so abgeholt. Aber die alten waren echt, echt gut. Und wie gesagt, ich muss jetzt, glaube ich, echt nochmal die ich alle habe, nochmal durchlesen. Halt gerade wegen der Anspielungen, die ich als Kind halt so gar nicht wahrgenommen habe, die aber da waren und immer noch da sind, natürlich. Ne?
Ja, das ist ja dann so die Sache, ne, von so diese Kunst, irgendwie das auf zwei Ebenen irgendwie so zu haben, so wie bei Simpsons oder bei den Pixar-Filmen oder ne, wo dann auch Erwachsene auch immer irgendwas finden.
Ja, genau. Dann brauche ich euch ja auch gar nicht zu fragen, was eure Lieblingshefte wären.
Nein.
Gut, nee. Dann mache ich das auch nicht.
Ja, wie gesagt, Filme, natürlich hier den, wo sie, welcher, ich weiß nicht, Kampf gegen Rom oder gegen Cäsar oder ne, wo sie diese ganzen Prüfungen machen müssen. Das ist natürlich der Klassiker, den ja jeder gut findet. Ich weiß jetzt nicht, ich verwechsel die immer.
Ja, wie gesagt, Filme weiß ich auch nicht so. Und von den Heften verschwimmt dann natürlich alles so ein bisschen, aber was halt, ja, wie gesagt, sehr ikonisch, Asterix Kleopatra, ne, und so weiter. Da erfährst du ja, warum die Sphinx keine Nase mehr hat.
Ja.
Wird ja da historisch korrekt dargestellt. Tour de France fand ich sehr, sehr gut. Die Briten waren schon stark.
Da war ich im Kino. Den habe ich, glaube ich, im Kino gesehen.
Ja, ja. Den habe ich auch. Das war auch, glaube ich, der einzige, den ich im Kino gesehen habe. Lasst uns schütteln Hände.
Genau. Ja, das war Asterix.
Ja, da könnte man wahrscheinlich auch sehr ganz noch ganze Projekte von machen. Nimmst ja jedes seitenweise gibt's Asterix bestimmt. Oder sowas könnte man ja machen.
Ja, genau, genau. So wie minutenweise Matrix könntest du locker, genau. Könntest auch panelweise Asterix machen.
Seitenweise Asterix. Liest du so einen Comic vor?
Es gibt auch einen Freizeitpark nördlich von Paris und das ist der viertgrößte Freizeitpark tatsächlich dann auch in Frankreich mit 1,8 Millionen Besuchern im Jahr. Wobei ich da jetzt keinen Vergleich habe, was so ein Europapark zum Beispiel hätte, so als wirklich großer Park. Aber ja.
Den gibt es glaube ich auch schon ewig, ne? Ich meine, als ich mal in Frankreich zum Schüleraustausch war, da gab es den, war der auch schon irgendwie, dass man, ob man die Überlegung, ob man da mal hinfährt oder Park Asterix 89.
Ja.
Krass. Muss ich mal Park Asterix mal bei YouTube googeln, was da so los ist.
Park Asterix? Da sind wir auf dem Weg, als wir nach Paris gefahren sind, tatsächlich an den Schildern vorbeigefahren.
Die Schilder habe ich tatsächlich auch schon mal gesehen.
Hast du gesagt, ne, ich gehe jetzt hier zu Euro Disney.
Heißt Ronald das? McDonald.
Zu Ronald McDonald. Aber schau mal, hier bei den Achterbahnen hat Mack Rides auch was gebaut. Das ist ja, sind ja die Europa-Park-Menschen. Die Bob-Achterbahn, ja, okay, die steht im Europapark auch, ja.
Sieht eher aus wie Rastiland. Ah, das kennt ihr ja wieder nicht.
Nein, sagt mir nichts.
Ja. Ja, Asterix, cool. Passierschein A38, aber der ist ja auch ein bisschen ausgelutscht.
Ja, aber ist halt auch sowas, was jeder kennt, ne? Oder?
Das kennt jeder, ja.
Daher kommt.
Aber ja, wann ist das letzte erschienen? Jetzt letztes Jahr, ne? Oder was?
Der letzte ist erschienen, das sag ich dir. Ja, der ist vor kurzem erst tatsächlich. Weil ich dachte eigentlich, so Papyrus des Cäsar wäre so mit einer der letzten gewesen, weil wir den dann halt auch tatsächlich gekauft haben. Aber das war schon 2015 gewesen. Und seitdem, also das war Heft 36 und mittlerweile sind sie bei 40. Wobei zwischendrin noch irgendwie der goldene Hinkelstein war, der hat keine Nummer, keine Ahnung, ob das irgendwie so ein Sammelband, Enzyklopädie, keine Ahnung.
So ein Stein, der im Laden rumsteht.
Genau. nee, die Weiße Iris ist tatsächlich das aktuellste Heft aus 2023.
Ah. Der goldene Hinkelstein, die Geschichte erschien ursprünglich als Schallplattenbegleitbuch.
Ah, okay, alles klar.
Ja.
Die Weiße Iris. Die Handlung beginnt mit, die Römer unternehmen einen neuen Versuch, die unbeugsamen Gallier zu besiegen.
Mensch, okay. Sowas.
Sowas, ja.
Gut, schön. Weil ich mal Lucky Luke Bücher mal rauskrame, ich meine, bei meinen Eltern bin, ob die noch existieren?
Ja, guckst du mal.
Bezweifle. Mal, da ist auch erst Neues erschienen jetzt.
Okay, weil die Asterix musste ich tatsächlich, glaube ich, fast alle irgendwie mir neu besorgen damals jetzt.
Oh, scheiße, alles weggeschmissen damals, ey.
Ja, also ist so.
Hier ist keine Auflistung, doch hier ist eine Auflistung. Ach, ist auch egal, Lucky Luke kommt später.
Der kommt auch noch.
Der reitet später
den Westen.
Gehen Westen.
Mit Freddy Quinn.
Bang, bang, Lucky Luke.
Ja.
So schnell und leger ist keiner wie er.
Keiner wie er. So sieht's nämlich aus.
So sieht's aus. So.
Fangen wir an zu singen hier.
Ja. Dafür sind wir doch da.
Einsamer Cowboy. War dann beim Abspann. Weil ist ja ein Sonnenuntergang geritten.
Hatte ich das schon erzählt, mit diesen, dass ich diesen Fernsehsender entdeckt habe, deutsches DMF, deutsches Musikfernsehen, wo sie immer so auch so alte, ganz alte Filme, Filmschinken zeigen. Hatte ich das schon erzählt? Und da läuft dann so als so Werbeblöcke so, da läuft so Werbeblockmäßig auch immer so. So was früher immer so Time Life Music.
Schön.
Und da gibt es sowas halt mit ganz vielen Schlagern und gibt es dann auch ein Freddy Quinn Komplettset. Kaufen Sie es jetzt und Sie bekommen noch ein Freddy Quinn Kulturbeutel dazu.
Sehr schön.
ist kein Witz. Da habe ich mir neulich irgendwie.
Ich bin kulturfreundlich.
Jetzt ernsthaft, ist kein Witz.
Ja, ich glaub's dir.
Da habe ich mir neulich auf der Reeperbahn nachts um 12:30 angeschaut.
Ja.
Ich habe ja so ein.
Mit Hans Albers?
Ich habe ja so ein King für so ganz alte deutsche Filme. Ich finde das ja immer super. Ja. Also, kannst du mich vorsetzen, finde ich super.
Schaut er.
Und dann musste man immer die Werbung genau noch. Ja.
Setzt den Jungen vors Fernseher, er schaut einfach.
Ja, ja, genau. So alt bin ich schon. Damals habe ich den in der Uraufführung gesehen. Guti. So, dann würde ich sagen, das war's für 24, ne? Oder schaffen wir noch eine Folge?
Lass mal kurz überlegen.
Nein.
Wird knapp. Mein Terminkalender ist voll.
Gut, dann wünschen wir wahrscheinlich frohe Weihnachten, einen guten Rutsch. Und dann schauen wir uns, was das Jahr 25 für uns bereithält und die Hörer, ne?
Ja, genau. Tipps für letzte Weihnachtsgeschenke habt ihr jetzt? Asterix-Hefte. Ein bisschen Knopfhoff-Videos.
Bisschen Knopf.
Alone in the Dark.
Alles Knopfhoff in the Dark.
Knopfhoff in the Dark.
Ja, schon so sieht es nämlich aus. Gleich mal bei ChatGPT reinschmeißen, gucken, was da rauskommt. Als Bild.
So sieht's
alles
aus.
Klar, macht's gut.
Bis dann.
Tschüssi.
Tschüss.